Ich bin hier heute, um euch ein bisschen was über Jesus erzählen, vielleicht aus einer Richtung, die man nicht ganz so oft hört, nicht ganz so oft zu hören bekommt, ein bisschen aus der jüdischen Richtung, in dem Umfeld, wo er aufgewachsen ist. Und bevor ich einsteige gleich, möchte ich mal kurz fragen, ob vielleicht die letzte Reihe vorkommen möchte, weil ich weiß, ihr macht immer das mit den Kids, das ist richtig cool. Ihr macht das übrigens genauso wie in den messianischen Gemeinden in Israel. Wir haben uns gleich sehr zu Hause gefühlt. Die Kids werden voll gefeiert hier, das ist richtig cool. Aber jetzt sind die Plätze alle leer und mir ist das nicht so ganz angenehm, wenn ihr alle ganz da hinten sitzt und ich irgendwie nichts von euch mitbekomme. Genau. Jesus, der Jude, wir wollen dich kennen, Herr, haben wir gerade noch gesungen. Und ja, lass uns heute einfach die Herzen aufmachen und ihn kennenlernen, so in dem Umfeld, wo er war. Jesus war Jude, ich denke, das ist euch alles nichts Neues. Aber ich möchte am Anfang erstmal so ein bisschen diese Jesus-Bilder aufbrechen. Wie stellt ihr euch Jesus vor, wenn ihr ihn seht? Ich mache das alles ein bisschen visuell, weil ich einfach so ein bisschen der Typ dafür bin, dass man sich dann Sachen vielleicht auch besser merken kann. Also mir geht's so, vielleicht euch auch. Genau, fragt mal so in euren Herzen, wie stellt ihr euch eigentlich Jesus vor? Ist das eher sowas? Stellt ihr euch ihn so ein bisschen vor, wie aus diesen, sage ich jetzt eher mal, katholischen Sphären oder was man da so kennt? Oder vielleicht so? Diese Schläfenlöckchen, die orthodoxen Juden, so wie man sie heute kennt. Oder vielleicht so, kennt jemand den Film Die Passion? Ich habe Woche Ariel gefragt, wie er sich Jesus vorstellt und er hat dann die Bilder gesehen und meinte dann, nimm doch einfach den Jesus aus der Chosen. Ich gesagt, ja klar, den habe ich dabei. Und ich möchte euch kurz erklären, ich habe gerade ein kleines Internetproblem hier. Sekunde. Vielleicht könnt ihr schon mal schauen, was ihr für einen Unterschied hier seht zwischen dem Jesus hier und dem hier von davor. Ich weiß, man sieht es jetzt nicht ganz so gut. Am Endeffekt sieht es ja erstmal sehr ähnlich aus. Sie haben beide ein langes Gewand an und so weiter. Aber der Jesus aus The Chosen, der hat hier diese Tzitzit. Das sind die Quasten, die im 4. Mose 15 steht. Gott befohlen, unter anderem in 4. Mose 15 steht auch nochmal drin, Gott seinen Volk befiehlt, also den jüdischen Männern, diese Quasten quasi an ihr Übergewand dran zu machen, damit sie sich tagtäglich an die Gebote von Gott erinnern. Und ich möchte einfach mal so damit rausarbeiten, wie wichtig Jesus diese Gebote waren, wie er in diesem Kontext aufgewachsen ist, weil ich denke, oft im christlichen Kontext ist es so, dass man sagt, naja, der alte Bund ist ja jetzt Vergangenheit, jetzt leben wir ja im neuen Bund und so ein bisschen, aber Gott ist treu und wir haben auch vorher von Gottes Treue gesungen oder Gott, du bleibst immer der Gleiche, irgendwie so. Daniel, irgendwie so war das, genau. Und Gott ist treu, was bedeutet das? Woran können wir das sehen? Ich finde persönlich, wir können das an Israel sehen, also wir können das wirklich am jüdischen Volk sehen. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen, den Abrahams Bund, dann auf alle Fälle diesen Mosebund um Sinai, wo die Gesetzestafeln runterkamen, 613 Gebote bekommen. Und der hat gesagt, wenn ihr das haltet, könnt ihr nachlesen in 2. Mose 19, wenn ihr das haltet, dann bin ich euer Gott und ihr seid mein Volk. Und natürlich hat es Israel nicht geschafft zu halten, denn wer schafft es schon, die Straßenverkehrsordnung zu halten? Also nicht mal das schaffe ich und dann erst recht nicht 613 Gebote von Gott. Und dann im Endeffekt hat Gott am Ende gesagt, okay, dann brauchen wir noch was sozusagen und ich möchte diese Gebote jetzt in euer Herz schreiben und damit kam der Heilige Geist erstmal zum jüdischen Volk, damit sie eben diese Gebote einhalten können. Aber ich komme da noch ein bisschen drauf zu sprechen. Auf alle Fälle möchte ich hier mal vorlesen und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland herausgeführt hat. Ich, der Herr, euer Gott. Und Gott hat diesen Bund nie irgendwie gebrochen, auch wenn Israel ihn gebrochen hat. Gott hat nie aufgehört, Israel sein Volk zu nennen. Genau, bis heute. Und wir wollen Jesus auch so ein bisschen kennenlernen in seiner Heimat. Ich weiß nicht, ob welche von euch schon mal in Israel waren. Kennt ihr das vielleicht? Weiß es jemand, wo das ist? Segenezareth, Martin weiß Bescheid. Segenezareth, genau. Galiläa, da ist Jesus mit viel unterwegs gewesen. Hier vielleicht in Nazareth ist er aufgewachsen. So sieht es ungefähr aus, wenn ihr heute mal durch Nazareth lauft. Es sieht ganz ähnlich aus, auch wie die Altstadt von Jerusalem, falls sich jemand daran erinnert fühlt. Genau. Und da war Jesus so unterwegs und als Jude hat er höchstwahrscheinlich, also heute sieht man eben orthodoxe Juden oder religiöse Juden, wenn sie zum Morgengebet ihre ganzen Sachen anlegen, ihre Talit und ihre Tzitzit und ihre diese Bänder, diese Tefillin. Das ist alles in der Bibel beschrieben, dass sie das machen sollen. Und ich persönlich glaube, dass Jesus genau das so gemacht hat. Wahrscheinlich sah das nicht ganz so modern aus, ein bisschen anders, aber ungefähr so. Und Ariel möchte mal ganz kurz zeigen, wie sich das, genau, wie das aussieht, wenn man das jetzt als Jude persönlich anlegt. Das machen sie heute zum Morgengebet. Früher, ihr habt von The Chosen Jesus, habt ihr gesehen, er hat ein Untergewand an und dann ein Übergewand und die Tzitzit, die Quasten waren am Übergewand und die wurden abgeschnitten und es ist auch bis heute so, wenn der Mann stirbt, weil dann ist die Verbindung zu Gott sozusagen vorbei. Und heute legt man aber, man zieht die Quasten immer drunter unter das T-Shirt. Ariel hat sie jetzt nicht an, weil er als messianischer Jude macht er das nicht, aber die religiösen Juden machen das. Und zum Morgengebet zieht man dann eben dieses sehr offensichtliche Talit drüber sozusagen. Und dann betet man so, can you show how they pray? Yes. No, like this. Also genau, thank you so much.
It's out of respect to God and to show everyone how they pray and to show how it's important for them. So it's with all of their body. It's not just standing straight. It's with all of the body to pray and to show how it's important.
Also mit dem ganzen Körper beten sie so heute. Das sieht man an der Klagemauer, wenn man mal in Jerusalem ist. Und übrigens, wenn Jesus zu den Pharisäern sagt, betet lieber in eurem Kämmerlein, dann hat es damit zu tun, dass sie halt sehr offensichtlich immer gebetet haben, immer so. Und dann gehen sie auch mal so in die Knie und so. Also sehr offensichtlich. Und Jesus sagt, hey, das ist gar nicht so wichtig, dass ihr das zeigt. Betet doch lieber in eurem Kämmerlein. Das haben wir schon eine Situation vielleicht ein bisschen mehr verstanden, einfach weil wir uns den jüdischen Kontext angeguckt haben. Thank you so much. Yeah, you can. Hat jemand eine Idee? Also ihr müsst jetzt auch nicht laut sagen, aber denkt mal kurz drüber nach, woran erkennen wir, dass Jesus Jude war? Was gibt es denn für Symbole oder was finden wir so in der Bibel, was ihn sehr jüdisch macht? Vielleicht hat auch jemand eine Idee, dann ruft es kurz raus. Die Beschneidung, ganz genau. Am wievielten Tag wird er beschnitten? Am achten Tag, denn die Juden werden seit Abraham, Abraham ist der Erste, der beschnitten wurde, oder gesagt, oh Gott hat zu ihm gesagt, lass dich beschneiden, war natürlich nicht so easy, er war kein Baby mehr, hat bestimmt sehr weh getan, aber er hat danach sein ganzes Haus beschneiden lassen und seitdem werden alle jüdischen Männer am achten Tag beschnitten. Und da, an dem Tag, passiert noch was. Was passiert da noch? Er bekommt den Namen Immanuel oder Jesus, so steht es drin in den Evangelien. Genau, und am achten Tag bekommt also die jüdischen Jungs ihren Namen erst. Das ist eins der Sachen. Und was noch passiert ist, wenn ihr hier so das nächste Bild anschaut, vielleicht der kleine jüdische Jesus mit 12 Jahren war er ja im Tempel. Und ihr kennt alle die Geschichte, sie sind in den Tempel gegangen, Maria und Josef mit Jesus. Und sie haben, irgendwie die Eltern sind dann gegangen, wieder nach Hause. Und irgendwie haben sie ihn dann dort vergessen oder so. Und gehen wieder zurück, finden ihn dort und er sitzt dort mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten und er predigt sozusagen zu ihnen. Er weiß unglaublich viel. Und das war gar nicht so besonders, dass ein jüdischer Junge so viel weiß, weil mit 12 Jahren, wahrscheinlich waren sie im Tempel auch seine Bar Mitzwa machen, denke ich mal. Das ist dieses, was ihr jetzt macht, den Bibelunterricht und dann die Religionsmündigkeit sozusagen erhaltet, mit 13, 14 oder mit 12 eben schon, dass man eben dann auch dass man bis dahin die ganze Tora auswendig kann. Was ist die Tora? Das sind die ersten 5 Bücher Mose, also die Gesetze Gottes und die Gebote Gottes. Und das kann jeder jüdische Junge im Alter von 12 Jahren, zumindest bei den Religiösen, auswendig. Wie oft habt ihr schon die ersten 5 Bücher Mose durchgelesen? Durchgelesen. Come on. Niemand? Einmal? Ja. Das ist Jesus, ja. Er kennt die ganze Tora auswendig und er hat natürlich auch eine Weisheit von Gott. Ja, es steht drin, er hat mit besonderer Weisheit gelehrt. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass er Gottes Sohn ist. Er ist auf die Tora-Schule gegangen. Er muss ja irgendwo die Tora lernen. Wahrscheinlich ist er in Nazareth, in seiner Heimatstadt, auf die Tora-Schule gegangen, nehme ich mal an. Und er feiert jedes Jahr die Feste und er kennt ihre Bedeutung. Da werde ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Welche Feste hat, denkt ihr, Jesus hat Weihnachten und Ostern gefeiert? Welche Feste hat Jesus gefeiert? Kann es jemand sagen? Und? Bist du die Tochter von Martin? Voll gut, alle Feste. Hammer. Ja, Sukkot, das Laubhüttenfest, das übrigens nächste Woche ansteht, am Freitagabend beginnt es. Dann Pesach, Passafest und das Shavuotfest, also das Wochenfest. Und das hat er auch gefeiert. Und ich würde mal sagen, sein Predigt und sein Argumentationsstil ist sehr rabbinisch geprägt. Also wenn ihr heute mal in die Synagoge geht in Israel oder auch hier in Deutschland oder einfach mal mit einem Rabbi redet oder mit dem religiösen Juden, die können euch aus einem Vers in der Bibel, könnt ihr euch eine Vielzahl an Argumentationslinien und Meinungen und über diesen Vers und was weiß ich präsentieren. Davon haben wir gar keine Ahnung. In Israel ist eine richtige Diskussionskultur am Start. Das kommt aus dem Jüdischen und es ist auch bis heute so. Man sagt als Witz, 3 Juden, 6 Meinungen. Also sie haben nie eine Meinung. Ich glaube, wir sind eher ein bisschen, ich würde mal platt sagen, griechisch geprägt. Das heißt, einer steht vorne, andere, alle sitzen in der Reihe. Hier. Die müssen dann die Meinung von diesem einen übernehmen, so ein bisschen so, ne? Der Lehrer lehrt und der weiß alles. Übrigens ist es bei mir nicht so, wenn ihr danach einfach die Sachen reflektiert, die ich sage, würde ich mich viel mehr freuen, als wenn ihr es einfach übernehmt. Genau, und allein in der Synagoge ist es so, dass die schon so aufgebaut ist im Viereck, sodass sich quasi alle gegenseitig angucken. Und das schafft eine ganz andere Kultur, als wenn man in Reihen sitzt. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz zurück, ein zweites Beispiel, das ich euch geben möchte, damit wir ein bisschen verstehen. Was denkt ihr, wo die blutflüssige Frau Jesus berührt hat? Nachdem wir jetzt den Talit gesehen haben, den Gebetsmantel sozusagen, an den Zizit, an den Quasten unten, genau. Weil in der Luther-Übersetzung steht, sie berührte den Saum seines Gewandes. Und ihr kennt dieses Lied, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Ja, das ist komplett falsch theologisch. Weil eigentlich hat sie ihn an dem Ort berührt oder an der Stelle seines Gewandes, das an die Verbindung zu Gott erinnert, ja, die Quasten. An 4 Stellen, an 4 Enden des Gewandes. Die Quasten erinnern an die Verbindung zu Gott und sie erinnern auch an die Gebote, dass man die halten muss. Das heißt, es geht Kraft aus von den Geboten Gottes, es geht Kraft aus von der Verbindung mit Gott. Ihr wisst ja noch, ich habe gesagt, die wird abgeschnitten, die Quaste, wenn der Mann stirbt, weil dann die Verbindung sozusagen nicht mehr da ist von dem Mann auf der Erde zu Gott. Da ist er dann woanders. Genau, davon ist diese Kraft ausgegangen. Gehen wir ein bisschen theologisch noch vor. Ich habe jetzt viele Beispiele gemacht, aber so ein bisschen, was ist die Funktion von Jesus? Ja, ich habe es hier mal an die Wand geworfen. Auf Griechisch heißt Jesus, also Jesus, der Erlöser sozusagen, das ist seine Funktion. Er kommt zum Erlösen von der Sünde, zu befreien aus der Sklaverei der Sünde. Im Griechischen heißt er Christus, und im Hebräischen Mashiach, und das steht für Messias. Und Christus und Messias ist ein und dasselbe Ding, heißt beides Erlöser. Wir nennen uns ja immer Christen in Israel, die nennen die messianischen Juden, oder sie nennen jetzt Leute wie uns zum Beispiel, würden sie wahrscheinlich eher Meschichim nennen, also Folger des Messias, also Messiasgläubige. Sie würden uns nicht Christen nennen, weil mit Christen, mit dem Wort, geht eine sehr negative Konnotation einher. Da werde ich euch später noch kurz was davon erzählen. Und zwar hat es mit kirchlichem Antisemitismus zu tun. Großes Wort, I know. Wir gehen noch mal kurz drauf ein später. Juden haben viel Schlechtes erlebt von den Christen im Namen von Jesus Christus und deshalb unter anderem die Shoah, also den Holocaust. Und deshalb wird nicht viel, also würde ich mich, wenn ich einem Juden in Israel gegenüberstehe, werde ich mich nie als Christ bezeichnen, sondern immer als Meschichit, also als Nachfolgerin des Messias. Genau, obwohl ich natürlich nicht jüdisch bin. Jesus hatte einen Auftrag. Er war der Erlöser und deshalb hat er einfach von Anfang an, wird er erwähnt, also von Anfang an, Gott hat keinen Plan A, Plan B gemacht mit, okay, ich schließe jetzt den Bund, okay, Israel schafft es nicht, den Bund mit Mose und so zu halten. Ja gut, Plan B, ich sende jetzt irgendeinen, Jesus halt, der dann stirbt und dann geht's weiter und wir können alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen leben, sondern Jesus ist von Anfang an in der Bibel erwähnt. Die erste Prophetie, die wir finden über Jesus, ist in 1. Mose 3, Vers 15. Da steht drin, also direkt im dritten Kapitel, da steht drin, der Same der Frau wird deinen Kopf zertreten. Zu wem spricht Gott da? Zu der Schlange. Der Same der Frau wird deinen Kopf zertreten. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt die Schlange, ihr seid der Teufel. Versetzt euch mal kurz rein. Was der jetzt denkt. Der weiß jetzt, die Frau, sie wird ein Kind haben und dieses Kind, dieser Mann, wird mir schaden, also wird mich töten, wird mich umbringen und unfähig machen zu regieren. Was möchte ich dann machen? Was würdet ihr dann tun? Ihr würdet alles versuchen, dass es nicht klappt, dass ihr die Regentschaft über diese Welt behalten könnt. Und genauso hat es der Teufel gemacht. Der hat natürlich jedes Mal gedacht, so, jetzt wird Kain geboren, jetzt wird Abel geboren. Ist Kain der Same der Frau? Ist Abel der Same der Frau? Wer wird mir jetzt den Kopf zertreten? Kain kann sich sein, weil er bringt Abel um. Abel kann sich sein, weil der ist schon tot. Kann nicht sein und so weiter und so fort. Dann geht's weiter, wir kommen ins jüdische Volk. Wir kommen zu Mose und Volk Israel und so weiter. Und der Teufel checkt jetzt irgendwie, okay, also der Same der Frau muss irgendwie aus diesem Volk rauskommen. Ah, Mose kann es nicht sein, weil Mose bringt ja auch jemand um. Okay, und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kommen wir zu Jesus und der Teufel versucht, er weiß, Jesus ist es, das ist der Same, das ist der Messias, der wird mir den Kopf zertreten. Was versucht der Teufel dann? Damit es nicht passiert, ja? Jesus zu versuchen, ganz genau, das auch. Und noch ein bisschen früher angesetzt, er ist so alle zweijährigen Jungs in Bethlehem, er kennt die Geschichte, versucht alle umzubringen. Deswegen flieht ja dann Josef mit Maria nach Ägypten. So, der Satan weiß, es wird jemand kommen und er wird mir den Kopf zertreten. Jesus hat von Anfang an einen Auftrag, von Kain und Abel an, von Adam und Eva an. Genau. Für wen kommt jetzt Jesus in erster Linie? Wenn wir sagen, wir gucken uns die Bibel in einem ganzen Bild, in einem ganzen Kontext an und wir reden jetzt davon, dass Abraham ihm ausgewählt wurde und von ihm ging ein Volk aus und dann wurde mit diesem Volk ein Bund geschlossen, das ist Mose. Für wen gilt dann der neue Bund? Wir haben einen alten, jetzt haben wir einen neuen. Für wen gilt der in erster Linie? Und wo lebt Jesus? In welchem Umfeld? Zu wem redet er? Alles, was Jesus sagt, zu wem redet er? Zum jüdischen Volk, zu den Juden. Jesus ist der jüdische Messias. Jesus ist kein christlicher Messias. Jesus ist der jüdische Messias und wenn er nicht Jude wäre, könnte er nicht der Messias sein. Und wir müssen uns mal klar machen, dass wir ohne das jüdische Volk gar keinen Messias hätten. Wir müssen denen dankbar sein. Also wir dürfen ihnen dankbar sein. Wir dürfen sie lieben dafür. Und nicht mit der Keule kommen wie, ich sag mal nochmal, kirchlicher Antisemitismus, wie wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kommst du nicht in den Himmel, bekehr dich jetzt sofort, ladiadiada. Also dieses Ganze, was passiert ist im Mittelalter, die Pogrome, die Kreuzzüge, wo ja gegen Juden vorgegangen wurde, von Christen im Namen von Jesus, das war so falsch, weil sie nicht verstanden haben, dass sie ohne das jüdische Volk gar keine Hoffnung auf Erlösung hatten. Weil das jüdische Volk wartet bis heute auf das Kommen des Messias, weil sie nicht gecheckt haben, dass Jesus der Messias ist. Das ist ja uns zum Guten geworden. Jetzt dürfen wir in die Verbindung mit Gott reinkommen. Wir dürfen Teil des Volkes werden. Genau, das zu seinem Auftrag. Er sagt selber von sich, ich bin nicht gekommen zu den Heiden, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Für mich, also ich verstehe das so, dass er sagt, ich bin nicht irgendwie zu den Heiden gekommen, steht ja so drin, sondern zu den Juden erstmal in allererster Linie. Und das ist Matthäus 15. Oder er sagt, in Johannes 4, Vers 22 steht, das Heil kommt von den Juden. Also Jesus kommt von den Juden. Genau. Ja. Und er sagt nochmal Thema Altes Bund, Neues Bund und Gesetze halten und so weiter. Ich weiß, das ist immer ein spannendes Thema. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Und da liegt eine unglaubliche Kraft drin. Und wenn ihr lernt über die Feste, ich bin begeistert von den Festen und allem, was wir davon lernen können, dann werdet ihr eine unglaubliche Tiefe in eurem Glauben nochmal spüren und erleben. Es geht über alles hinaus, was wir kennen. Also ich hatte das Erlebnis letztes Jahr erst vor einem Jahr. Bin schon lange mit dem Thema unterwegs. Aber letztes Jahr ist mir das richtig klar geworden. Und es war mindblowing, sage ich jetzt mal auf Jungdeutsch. Genau, es war einfach verrückt. Genau, die ganze Bundesgeschichte zieht sich durch. Jesus hat von Anfang an den Auftrag, er wird immer wieder erwähnt. Ich kann nicht auf noch mehr eingehen, weil die Zeit nicht reicht. Ich gehe ganz kurz auf Jeremia 31, Vers 31 bis 34 ein. Notiert euch mal die Bibelstelle und lest sie mal durch, als wärt ihr jetzt Juden, denen das gesagt wird. Ich kann das jetzt hier nicht alles lesen, aber es wird ein Tag kommen, sagt der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Der neue Bund ist für das Haus Israel und für das Haus Juda. Steht in Jeremia 31 und es steht auch in Hesekiel 36, Hesekiel 11 und es steht nochmal irgendwo drin, in Joel, glaube ich, genau. Und Paulus erwähnt das auch in seiner Pfingstpredigt. Also, genau, das ist keine Erfindung von mir, was ich erzähle. Ja, das Alte Testament weist von Anfang an auf Jesus hin. Ganz kurz, ganz knapp, gehen wir durch. In Lukas 24 sind die Emmaus-Jünger unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie gehen nach Hause, sie glauben, der Messias oder Jesus ist gestorben und ne, jetzt ist alles vorbei. Und Jesus kommt mit ihnen und stellt sich in ihre Mitte und redet mit ihnen. Und dann steht in Vers 27, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. So, wir finden es auch im Neuen Testament. Jesus legt aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und wir gehen weiter zum nächsten. In 1. Mose 14 taucht Jesus auf als Melchizedek, als König der Gerechtigkeit. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, weil wir keine Zeit haben dafür. Aber könnt ihr mal durchlesen. Es ist wirklich nur eine ganz knappe Stelle. Und er segnet Abraham an der Stelle. Und immer nur derjenige, der über einem anderen steht, darf den anderen segnen. Das heißt, der große Abraham, der große Erzvater wird gesegnet von jemandem. Wer kann das nur sein? Der große Melchizedek, König der Gerechtigkeit von Salem oder Shalem, was übrigens perfekt heißt auf Hebräisch und ganz heißt, aber auch die Abkürzung vielleicht für Jerusalem ist, Jerusalem, Zion. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja, ich werfe es mal so in den Raum und lasse es mal so stehen. Und in dem Hebräerbrief wird dann ganz viel darüber geredet, wo Jesus da zum ersten Mal auftaucht. Und natürlich sehen wir die ganzen Geschichten, so Jona, ich meine, Jesus spricht selber vom Zeichen des Jona und er spricht, und wir kennen die Geschichte von Josef, wo wir sagen, hey, das ist ein Sinnbild auf Jesus hin. Also es immer wieder taucht eben Jesus im Alten Testament auf oder wird auf ihn hingewiesen. Und ich habe euch ja versprochen, wir gehen noch kurz auf die biblischen Feste ein, die Jesus gefeiert hat. Das machen wir jetzt an der Stelle. Und zwar steht in 2. Mose 23 und in 5. Mose 16, also auch an mehreren Stellen drin, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, vor dem Herrn erscheinen. An drei Daten im Jahr soll das jüdische Volk alles, was männlich ist, vor dem Herrn erscheinen. Die meisten haben immer ihre Familien, denke ich mal, mitgebracht und dort Feste feiern, an dem Ort, den Gott auserwählt hat. Und das erste schauen wir uns an, ist Pessach. Jesus hat Pessach gefeiert, das Passafest. Als Zwölfjähriger ging er mit seinen Eltern zum Passafest in den Tempel, habe ich ja vorher schon erwähnt. Und er hat vor seiner Kreuzigung das Passamahl mit ihnen gefeiert. Es gab damals noch kein Abendmahl, deswegen, also es war das Passamahl. Und wir haben es später als Abendmahl oder bezeichnen es jetzt als Abendmahl, aber es war das Passamahl. Jesus hat Passa gefeiert. Und er hat das Brot und den Wein genommen und er hat es uminterpretiert. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo er das uminterpretiert hat, sondern er hat es auch an anderen Stellen gemacht. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Das war auch während der Zeit des Passafestes. Und Jesus nimmt das Brot, das er ja vermehrt, und sagt, ich bin das Brot des Lebens. So, da sagt er es auch schon. So mehrere Stellen, wo wir sehen, dass Jesus Passafest gefeiert hat. Schavuotfest, das Wochenfest. Das nächste. Das wird 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Was wird bei uns 50 Tage nach Ostern gefeiert? Wer weiß es? Pfingsten, ganz genau. Und Wir feiern ja an Ostern die Tod und Auferstehung von Jesus und 50 Tage später feiern wir eben das Kommen des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt mal Schavuot anschauen, also Pesach und Schavuot, dann an Passafest stirbt Jesus, steht wieder auf, 50 Tage später wird dann Schavuot, also das Wochenfest gefeiert, da werden die Gesetze gefeiert und die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und da wird das ist auch das erste Erntefest, aber es werden vor allem eben auch die Gesetze gefeiert und das Buch Ruth wird durchgelesen und so. Und genau an dem Tag, erinnert euch an Jeremia 31, habe ich gerade den ganzen Vers da an die Wand geworfen, der Bund wird jetzt in die Herzen geschrieben sozusagen. Das heißt, das jüdische Volk feiert 50 Tage, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, 10 Tage, nachdem er in den Himmel gefahren ist, 40 Tage später in den Himmel, und dann nochmal 10 Tage später, also 50 Tage danach, das Fest, an dem sie der Gebote gedenken, Gottes. Und genau in dem Moment kommt der Heilige Geist runter. Das ist so krass. Der Heilige Geist ist nicht irgendwann gekommen, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und Jesus ist auch nicht irgendwann gestorben, sondern er ist an dem Tag gestorben, wo das Volk Israel den Auszug aus Ägypten feiert. Und der Heilige Geist ist an dem Tag gekommen, wo das Volk Israel, oder ausgeschüttet worden, wo das Volk Israel der Gesetze Gottes gedenkt. Und sie werden in ihr Herz geschrieben. Bei 5000 Menschen zu dem Zeitpunkt, 5000 Juden, wahrscheinlich dann mit der Zeit eben noch bei ein paar mehr, aber halt nicht bei allen. Bei den meisten leider nicht. Aber dafür haben wir es ja empfangen dürfen. Tobias Krämer, ich glaube, ihr kennt ihn, vielleicht war er schon mal hier, der hat es so beschrieben, dass die Nichtannahme der meisten Juden von Jesus als ihren Messias als Sprungbrett gedient hat für das Evangelium raus in die Welt. Das heißt, vielen Dank, liebes jüdisches Volk, dass ihr mal wieder ungehorsam wart Gott gegenüber und den Bund nicht mit ihm geschlossen habt, Jesus nicht als Messias anerkannt habt. Und deshalb haben wir Jesus jetzt als Messias. Toll. Genau, und dann hat Jesus noch Sukkot gefeiert. Und das ist wieder richtig spannend, das Laubhüttenfest, weil hier in Johannes 7 geht Jesus in den Tempel am Laubhüttenfest zum Lehren, das sehen wir. Und am letzten Tag des Laubhüttenfestes ist er dann am Brunnen Siloah. Und das ist im Frauenhof des Tempels, wo die Juden dann Wasser genommen haben für die Zeremonie am Tempel. Und das ist genau der Moment, wo er sagt, ich bin das lebendige Wasser, wer von mir trinkt und so weiter. Und natürlich sagt er es auch zu dieser Samariterfrau, aber eben auch am Laubhüttenfest. Er deutet dieses Wasser, dieses Fest um als lebendiges Wasser. Man sagt, dieses Fest hat sich noch nicht erfüllt. Wir wissen ja jetzt, Pessach hat sich erfüllt, also sozusagen Ostern. Pfingsten, also Schavuot hat sich erfüllt, das Wochenfest. Aber Sukkot sagt, man hat sich noch nicht erfüllt. Bin gespannt. Genau. Und dann feiert natürlich Jesus auch Schabbat. Dich schon mal die Frage gestellt, warum wir jetzt eigentlich Sonntagsgottesdienst feiern und nicht am Samstag, am Schabbat? Ich weiß, Jesus hat ab und zu geheilt am Schabbat, aber das ist nicht das, was mit Schabbat halten gemeint ist. Mit Schabbat halten, das könnt ihr ganz genau in den Gesetzen nachlesen, im 3. Mose oder im 4. Mose, da ist, was damit gemeint ist, ist damit gemeint, kein Feuer anzünden, nicht den alltäglichen Arbeiten nachgehen, nicht ernten oder so. Ich meine, die Jünger kriegen ja einmal die Hucke voll von den Pharisäern, weil sie sich irgendwie Weizen nehmen vom Feld. Aber sie haben das ja nur gemacht, weil sie Hunger hatten, nicht weil sie einer Erntearbeit nachgegangen sind. Das heißt, Jesus hält den Schabbat, nicht falsch verstehen, er hält den Schabbat nach den Geboten Gottes, aber er macht halt nicht mehr draus, als es ist. Ne? Schabbat soll uns zum Ruhetag dienen und nicht wir dem Schabbat. Genau. Schabbat übrigens ganz kurz kommt von dem Wort Lashevet, sitzen. Die gleiche Wortwurzel und auch von dem Wort Lishbot, nichts tun. Und im Hebräischen gibt es das Wort Shvita und Shvita heißt Streik. Das kommt auch von Lishbot, also streiken, nichts tun. Das heißt, Shabbat, allein der Name, heißt sitzen, nichts tun. Ja? Das heißt Sonntag nicht. Sonntag auf Hebräisch heißt Yom Rishon, erster Tag. Dann geht es weiter mit Yom Sheni, zweiter Tag. Yom Shlishi, dritter Tag, ist der Dienstag. Dann und so weiter bis sechster Tag und dann kommt Shabbat. Und der hat einen extra Namen. Der heißt nicht siebter Tag, sondern Shabbat. Genau. Gott hat einen großen Plan mit der Welt. Die Feste deuten darauf hin. Jesus deutet darauf hin. Im Laubhüttenfest kommt wahrscheinlich alles zur Vollendung. Und wir dürfen in einer freudigen Erwartung auf den Messias kommen. Wir dürfen sagen, der Messias kommt bald. Maranatha. Und dürfen da in der Zeit, bis er wiederkommt, immer mehr lernen über Jesus und über Gott. Genau. Als nächstes möchte ich kurz gleich mit Ariel noch sprechen, noch so 10 Minuten. Ich hoffe, die Zeit haben wir noch. Weil es gibt ja schon, das hat es irgendwie verschoben auf meiner Folie hier, aber es ist ja schon so, dass Juden Jesus nicht als ihren Messias anerkennen, die meisten nicht. Es gibt ein paar, so wie Ariel, die tun das, aber die meisten nicht. Ich möchte ganz kurz einführen, warum, es gibt 2 Gründe, warum sie das nicht tun. Der erste Grund ist aus der Bibel heraus, warum erkennen sie den Messias nicht an? Weil sie halt erwartet haben, sie waren unter römischer Besatzung, ihnen ging es nicht so gut und sie haben erwartet, der Messias kommt als großer König mit Tamtam und bringt Frieden und macht die Römer weg und schmeißt die raus und gibt dem Volk Israel eben ihr Land zurück und so. Und naja, das hat Jesus nicht getan. Er war nicht mal sehr gut aussehend, sagt man. Er war nicht mal irgendwie, er ist in einem Stall geboren, ist nicht irgendwie in einem Königshaus geboren und so weiter. Gleichzeitig war es aber auch so, dass sie sich ja an alle Gebote Gottes gehalten haben. Die haben Traditionen gehabt, die haben einen Tempelkult gehabt. Die waren am Tempel, haben ihre Opfer gebracht, wenn sie Sünden gesündigt haben und so weiter. Die waren da voll drin, ja. Das war gar nicht so einfach, Jesus zu erkennen. Und dann haben sie aber auch Jesus geprüft, ob er wirklich der Messias ist. Es gibt nämlich bestimmte Prüfungsmethoden, ob er der Messias ist. Wenn ihr das mal wissen wollt, müsst ihr Tobias einladen, weil da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber gerade in den 4 Tagen, als er nach Jerusalem reingekommen ist, eingeritten auf dem Esel und dann gekreuzigt wurde, in den 4 Tagen geht es richtig ab. Also die Pharisäer prüfen ihn wirklich, bist du der Messias, ist es der, ne? Und das ist, kommt aus einer Tradition vom Passafest. In Ägypten wurde das Schaf, das Lamm, das man dann an die Tür streichen sollte, 4 Tage vorher ins Haus der Familie geholt, sollte ein einjähriges, männliches, makelloses Lamm sein und es wurde auf Makellosigkeit geprüft. Und genauso wird Jesus 4 Tage lang geprüft, bevor er als das endgültige Opferlamm am Kreuz stirbt. So, falls ihr euch jemals die Frage gestellt habt, warum bezeichnet Paulus Jesus eigentlich als Opferlamm oder als Lamm Gottes, jetzt wisst ihr es. Er ist das Lamm von Passa und er hat es erfüllt, das Fest. Genau. Und damit, das war der erste Punkt. Die Juden haben Jesus nicht erkannt, weil sie einfach das nicht gecheckt haben, weil Jesus eben nicht mit Tamtam kam und Frieden gebracht hat. Und der zweite Punkt ist kirchlicher Antisemitismus. Und es geht bis heute nach Israel rein, wo wir, wenn wir irgendwie mit einem, ich habe mal 2 Juden gesehen in Jerusalem, die standen da, zwei Amerikaner waren das, Christen, die standen in Jerusalem in der Altstadt und hatten 2 T-Shirts an, irgendwie so, believe in Jesus or go to hell, glaubt an Jesus oder geht zur Hölle oder sowas und wollten da halt Juden missionieren. Ne? Und dann habe ich sie gesehen, mittendrin in einem riesigen Diskussionsstreit mit 2 Rabbis und der Rabbi hat voll rumgeschrien, das war richtig schlimm für ihn, also der orthodoxe Jude hat voll rumgeschrien, der hat ihn richtig angebrüllt, was wollt ihr, ist unsere Stadt, ist unser heiliges Land, geht weg mit eurem Jesus und so. Und Warum so eine Reaktion von einem Juden? Warum so schlimm? Ich meine, es ist eine Sache zu sagen, nö, Jesus ist nicht der Messias und eine andere Sache, aber zu sagen, geht weg mit dem Jesus und ich will davon nichts wissen und rumzuschreien und sich auch wirklich persönlich, sage ich jetzt mal, verletzt zu fühlen, was er bestimmt getan hat. Ich habe dann versucht, den Amis zu erklären, dass es nicht ganz der richtige Weg ist, mit Juden über Jesus zu reden, aber es hat nichts gebracht. Naja. 1939, Antisemitismus geht 2000 Jahre zurück und 1939, es ging so weit, dass ein Entjudungsinstitut gegründet wurde von den Christen, von der christlichen Kirche, die deutschen Christen übrigens heißen die, ist nach da, wo Martin Luther die Bibel übersetzt hat, ein Institut gegründet haben, um Kirchenlieder sprichwörtlich zu entjudaisieren, dass kein Zion drin ist, kein Jeshua oder kein Jesus, kein Jesus-Jude drin ist, irgendwas da, kein jüdischer Aspekt. Kein Hosianna, kein Halleluja, nichts sollte da drin sein. Und sie haben das Neue Testament nochmal geschrieben und haben es die Botschaft Gottes genannt, haben auch alles Jüdische rausgenommen. Also zum Beispiel, Josef wird da nicht, also Josef wird ja eigentlich, der Vater von Jesus, wird als Nachkomme des Hauses Davids beschrieben in der Bibel. Das haben sie zum Beispiel rausgenommen, lauter solche Sachen. So weit ging das 1939 und dann kam der Holocaust. Und bis heute ist Antisemitismus einfach präsent als Israel-Hass. Darauf könnte ich auch eine ganze Predigt oder einen Abend füllen. Es ist einfach verrückt. Genau. Und wir wollen uns jetzt noch kurz angucken. Ich habe euch gerade von dem Beispiel erzählt, von den 2 Amis, die diese Juden da eben bekehren wollten in Jerusalem. Und wie stellen sich Juden eigentlich Jesus vor? übertreibe ein bisschen, aber mehr oder weniger gab es schon Situationen, wo Juden gesagt haben, also meinen Freunden, mir persönlich ist es noch nie passiert, aber meine Freunde haben das erzählt, dass ihnen mal ein paar Juden oder ja, mal im Gespräch immer wieder gesagt wurde, ja, sie stellen sich Jesus vor wie den Nikolaus, Santa Claus. Und ich möchte das Bild einfach mal bewusst hier an die Wand werfen, dass ihr eine Idee kriegt, dieses Bischofhut und dieser Stab da, dieses Religiöse und dieses, das ist das, was die Juden sehen, also dieses purer Antisemitismus. Also einer hat mal gesagt, er sieht Jesus als den größten Antisemiten ever. Und das ist der zweite Grund, warum Juden Jesus nicht annehmen können, weil wir ihn entjudaisiert haben als Christen in unserer Kirchengeschichte. Und Ariel, maybe you can share your experience that you had being a Jew who believes in Jesus.
Okay. Okay, so I'll start with that in Israel, the people are very close, warm as a community.
Erstmal muss ich sagen, Israelis sind sehr, sehr warm miteinander, sehr,
Gemeinschaftsdenken. And I have a little, like, interesting and funny story to tell you, and through that you will understand the Israeli and the Jew perspective about missionary.
Und ich habe eine kleine lustige Anekdote zu erzählen, wodurch ihr vielleicht ein bisschen mehr verstehen werdet, wie man eben Jesus sieht in Israel.
So, for you who don't know, I'm a Israeli soldier who serves in the Israeli Navy.
Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Soldat in Israel. Ich verrichte meinen Dienst gerade in der Navy, also auf dem Meer.
And I was a deputy commander of small ships. Ship protect the Gaza border.
Und ich bin ich war bis vor kurzem Kommandeur von einem kleinen Schiff, wo wir die Grenze zum Gazastreifen schützen.
And every 2 weeks, all of the soldiers, it depends on the day, every 2 weeks they go off for the weekend home.
Und jede zweite Woche normalerweise, so im 2-Wochen-Takt, darf man mal für ein Wochenende heimgehen.
And on Sunday morning I'm going back to the base on the uniforms and with the bag. Sitting on the train, reading interesting book.
Und eines Sonntagmorgens sitze ich also im Zug zurück zu meiner Basis, nachdem ich das Wochenende zu Hause verbracht habe, und lese ein interessantes Buch.
And the name of the book, in the cover page, it's written The Insanity of God.
The what?
The Insanity of God.
Und auf dem Buch Cover steht Die Verrücktheit Gottes.
The book talks about two people who went to Somalia in Africa to missionary to preach and to give supplies and food and medical things for the people in there.
Und das Buch handelt von zwei Missionaren, die nach Afrika, nach Somalia gegangen sind und dort eben Hilfseinsätze gemacht haben, auch eben Missionseinsätze.
They had a lot of difficult things that they've done, so that's what the name of the book and the cover called The Insanity of God.
Und als Missionare geht man ja meistens durch viele verrückte Geschichten in solchen Ländern und deswegen heißt dieses Buch eben Die Verrücktheit von Gott.
And I'm sitting in the train reading the book and in the cover of the page, and suddenly when I'm someone Jewish religious Jew comes and sits in front of me. He was 50, 60 years old.
Und ich sitze also im Zug und plötzlich setzt sich da so ein religiöser Jude vor mich hin oder orthodoxer Jude.
And meanwhile I'm reading the book, I finish to read a few pages, put it on the table. And I'm seeing his eye contact with the book, and he tries to figure it out. Maybe he should understand what is the book about.
Und das ist eben so ein Vierer gewesen. So, wir saßen uns gegenüber, und ich habe dann eben so ein paar Seiten gelesen und habe dann das Buch auf den Tisch so gelegt, dass er zwischen uns war, und sehe ihn halt, wie er das Buch so anguckt und nicht ganz weiß, was er damit machen soll. Ja.
In the back of the book, when it's written the script, it's written a lot of times the word Jesus. They came for Jesus, missionary. And so on, and they work in Somalia for Jesus' glory.
Und auf der Rückseite des Buches, also wenn man sich den Inhalt kurz durchliest, dann steht da halt ganz oft Jesus drin. So.
But he didn't know that. He wanted to read and to try, and it comes to me, and like I told you, that in Israel, everyone warm, if they have a question, they will ask, no problem.
Und er wusste das natürlich nicht und hat nur die Frontseite von dem Buch gesehen und war dann irgendwie so interessiert an dem Buch, dass er eben das jetzt... Also in Israel ist man ja sehr warm miteinander, sehr kommt schnell ins Gespräch, dass er das jetzt direkt lesen wollte.
And in my head is coming to me and asked me, Can I read the script of that book?
Und er sagt mir, kann ich dieses die Inhaltsangabe hinten vom Buch lesen?
And you say, of course, take the book, read how much you want.
Natürlich kannst du lesen, so viel wie du willst, das ist alles nicht.
And I'm happy because it talks about good things and important things.
Und natürlich bin happy darüber, weil es redet, also das Buch handelt von guten Dingen, ja.
And then he takes the book, starts to read the back of the cover, and I'm realizing that the word Jesus is written there many times.
Und also er fängt an, das Buch zu lesen, und ich realisiere, ach du Kacke, das Wort Jesus steht da ziemlich oft.
And for them, the word Jesus is a pretty scary word.
Und für sie ist das Wort Jesus also sehr, ja, macht ihnen Angst.
And it was pretty, like around 50, 60 years old. I don't think his English was so good. The book was in English.
Und ich glaube, sein Englisch war nicht so gut. Also er hat jetzt das Buch gelesen, aber ich weiß nicht, wie gut er wirklich Englisch verstanden hat.
And it took him around 20, 30 minutes to read the back cover of the book.
Und deswegen hat er ungefähr 20 Minuten gebraucht, um die Rückseite des Buches zu lesen.
And, but in the end, he finished to read that book. He takes the book, put on the table in the middle of the train.
Und am Ende war, als er dann fertig war, hat er das Buch wieder hingelegt auf den Tisch.
And he watches me with the big eyes, like a little bit shocked eyes.
Und er guckt mich mit großen Augen an, ist ein bisschen schockiert.
And he says, "Do you know that this book is a mission book?"
Weißt du, dass dieses Buch ein Missionsbuch ist?
The Israelis say more like mission, but not missionary. They a little bit changed the word.
Also in Israel heißt es eben, also Mission hat eine sehr negative Konnotation. Ja.
And I'm thinking, I was happy. I was happy that he said that sentence, because from here I can develop a great conversation about what is that means missionary.
Und ich war happy über den Satz, weil von hier aus kann ich jetzt natürlich in eine tolle Konversation mit ihm einsteigen über das Thema.
So I start thinking what I'm going to say, and I'm thinking, watching him, and saying, what does that mean for you, the word mission?
Und dann habe ich ihm eine Rückfrage gestellt und habe gesagt, was bedeutet es denn für dich, das Wort Mission?
So he says, the word mission for him is, it's a people, Christian people, people of from Christian background, was coming to Israel, forcing Jew people to have faith in Jesus and to throw all of the Jew life out.
Und dann hat er gesagt, Mission für mich bedeutet, dass irgendwelche Christen nach Israel kommen und dann wollen die uns alle missionieren und alles, was jüdisch ist oder uns, am besten direkt gleich loswerden.
And if you will not go and be a Christian, they or can beat you or they can spit at you or put you in prison or even kill you for a better, a worse case.
Ja, und wenn du eben nicht Christ wirst und nicht die Konversion machst oder nicht konvertierst, dann können die dich zusammenschlagen oder ins Gefängnis werfen oder dich umbringen oder dich anspucken. Ja.
And this is his opinion, but it's not only his opinion, it's pretty much the opinion of the most religious people in Israel.
Und das ist seine Meinung, aber es ist nicht nur seine Meinung, sondern die von den meisten religiösen Juden in Israel eigentlich.
And I start talking with him and explaining what is that means to be a missionary. The couple of that went to Somalia to talk about Jesus, to give food supplies, and to do good for the people, not forcing them their faith.
Und ich habe ihm dann gesagt, dass eben dieses Pärchen, von dem das Buch handelt, diese Missionare, dass sie Gutes tun in Somalia, dass sie Essen bringen, dass sie Medikamente bringen und so weiter, tun Gutes im Namen von Jesus.
And meanwhile, when I'm talking to him, another religious guy comes. He's around 40 years old. He was a lawyer, religious lawyer. Comes, sit right next to me.
Und während ich mit diesem religiösen Juden rede, gegenüber von mir, setzt sich ein Mitte 40-jähriger, auch religiöser Jude, ein Anwalt, direkt neben mich.
And he's seeing that conversation, hearing that we're talking about missionary and Jesus, and he thought that he didn't understand where he came from, what is the train.
Und er hat irgendwie verstanden, dass es um was es in der Konversation geht, dass wir irgendwie, also er hat nicht verstanden, um was es geht, aber er hat irgendwie gehört, wir reden über Jesus und so weiter.
And he sees that book that we talk about on the table and he says, "Can I read that book?"
Und er sieht auch das Buch auf dem Tisch und sagt, kann ich das Buch lesen?
And he takes the book, reading the script, but he was more smart, modern Jew, so it took for him 5 minutes, not half an hour.
Und er war ein bisschen intelligenter, kannte Englisch ein bisschen besser, ein bisschen gebildeter und hat das Buchcover hinten in 5 Minuten gelesen.
And he's reading that book and he's saying, putting that on the table, and that guy in front also says different things, like talking, and says, "You're wrong. These people did good for those people. They helped them. They saved them out of bad situation, out of a bad positions.
Und der Anwalt neben mir sagt dann zu dem anderen: Du liegst komplett falsch. Die Leute hier in dem Buch, die tun Gutes, Gutes auch im Namen von Jesus und so weiter. Und sie geben Essen und Medikamente und alles.
And they also had their conversation. I'm just sitting here, there, just hearing their argument.
Und jetzt haben die zwei miteinander diskutiert und ich saß halt nebendran.
Two Jew people talking about Jesus and missionary.
Zwei religiöse Juden reden über Jesus und Mission.
And for me it was amazing to know that through that book that was on the table, I put a seed in their heart.
Und für mich war es einfach nur cool zu wissen, dass mit diesem Buch, das hier auf dem Tisch lag, ich einen Samen in ihre Herzen gesät habe.
And in the beginning the Jew guy couldn't even say he hear the word Jesus, hear the word missionary. He didn't even want to hear that. He was in shock after he read the script.
Und am Anfang dieser religiöse Jude gegenüber von mir konnte ja nicht mal den Namen Jesus hören. Der wollte das gar nicht hören. Der wollte das Wort Mission nicht hören.
But in the end, after I spoke with him, I put a seed in his heart, and he actually started to think about some of the things.
Und am Ende aber, als ich mit ihm eben geredet hatte, war eben dieser Same in seinem Herzen und er hat angefangen, darüber zu reden.
I didn't try to force on him my faith. I didn't try to minister him, talk about Jesus, just believe in Jesus, if not, he's the only way to the Father. No.
Ich habe nicht versucht, ihn zu missionieren, ich habe nicht versucht, ihm irgendwie davon zu erzählen, und was ist ganz natürlich passiert.
I just put a seed in his heart, and from then, hope and pray that the Lord will change his life and touch his heart.
Ich habe nur den Samen gesät bei ihm im Herzen, und jetzt hoffen und beten wir, dass er Jesus irgendwann findet und als seinen Messias annimmt.
And I believe that this is the best way to talk to those religion people, just putting a seed in their heart, not trying to force anything on them, and this is the best way to get to their personal life.
Ja, und ich glaube, am besten ist es, wenn ihr mal in Israel seid, einfach mit religiösen Juden darüber zu reden, im Sinne von einen Samen ins Herz zu sehen und nicht versuchen, irgendwas zu orchestrieren oder, ja.
In that spirit.
Thank you so much, Ariel. Thank you. Ja, vielleicht nochmal kurz als Background. Also Ariel ist eben messianischer Jude, ein Jude, der aber an Jesus glaubt. Seine Eltern haben ihn so aufgezogen und er hat auch selber ein ganz, ganz tolles Zeugnis.